Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Fangen wir an, gell? Wir haben 11 Uhr. Guten Tag. Ich lese Ihnen hier aus einer Kurzgeschichte von meinem kleinen Band mit 3 Krimi-Erzählungen, und zwar aus der neuesten Geschichte. Die anderen wurden schon mal früher anderswo publiziert. Die spielt, Sie hören vielleicht, ich bin Schweizer, die spielt jetzt auch in einer Ecke in der Schweiz, in Kanton Appenzell. Das ist ganz weit oben. Oben rechts, wenn man so auf der Landkarte guckt, grenzt an Österreich und dann bald an Deutschland. Dort leben ein bisschen seltsame Leute. Das geht aber um ein Ehepaar, das dort einen Wellnessbesuch macht, kurz nach Weihnachten. Die Kinder haben sie mit den Schwiegereltern zurückgelassen und dort treffen Sie auf eine Person, deren Weg sich schon einmal gekreuzt hat. Und das hat keinen guten Ausgang. Also, als Martin das Hallenbad verließ, stieß er im Umkleideraum auf den Mann, der ihm am Vorabend bekannt vorgekommen war. In der Badehose sah er nicht vorteilhafter aus als angekleidet. Im Gegenteil. Doch es war nicht der Körper dieses dicken Gastes, der Martin nochmals einen Blitz des Wiedererkennens durch seine Hirnzellen sandte. Es war dieser massige Kopf mit dem schütteren Haarkranz, den unter dicken Lidern hervortretenden Augen, den etwas wulstigen Lippen, den großen langen Ohren, in denen Haarbüschel wucherten. Er war diesem Mann früher einmal begegnet, dessen war sich Martin sicher. Wo denn nur? Er starrte den noch immer Unbekannten an, der umständlich seinen Bademantel im Garderobenschrank aufhängte, in der Hoffnung, der Mann würde seinen bohrenden Blick spüren, sich umdrehen, breit zu lächeln beginnen, auf ihn zugehen und sagen: »Ah, Herr Glor, Sie auch hier. Erinnern Sie sich nicht?« Und endlich wäre das Rätsel gelöst. Doch als der Mann sich umdrehte, schaute Martin bloß flüchtig aus seinen kurzsichtigen Basedowschen Augen an, nickte ihm stumm zu und watschelte in seiner lächerlich riesigen Badehose auf eine der Duschkabinen zu. Der Mann hatte seinen Garderobenschrank nicht abgeschlossen, was auch mangels entsprechender Schlüssel nicht möglich gewesen wäre. Während er sich schnaufend und prustend in der Duschkabine berieseln ließ, was ihn Martin angesichts der vielen sich unhygienisch verhaltenden Schweizer, die ungewaschen in den Pool plumpsen, fast wieder etwas weniger widerwärtig erscheinen ließ, öffnete Martin leise und rasch die Tür des Schranks und griff entschlossen in die Taschen des Bademantels des Fremden. Dort fand er in der einen Tasche eine Brille und in der anderen, neben einem klebrigen Taschentuch, einen Zimmerschlüssel mit klobigem Anhänger. 210 lautete die eingravierte Nummer. Martin hatte kaum Zeit, den Schlüssel wieder in die Bademanteltasche zurückgleiten zu lassen, als der Unbekannte den Duschvorhang zurückstieß und aus der Kabine trat. Hatte er Martin an seinem Garderobekasten beobachtet? Wie viel sah er überhaupt ohne Brille? Martin gab sich cool und lässig, rieb die Zwischenräume seiner Zehen trocken, würdigte den Dicken keines weiteren Blicks. Schließlich hatte er nichts Unrechtes getan. Noch im Bademantel begab sich Martin in die Hotelhalle und tat, als suche er in den Postfächern der Zimmer nach seiner Post. Das war völlig unnötig, denn sie hatten sich nichts nachsenden lassen. Die Schwiegereltern würden zu Hause den Briefkasten leeren. Das Holzgestell war von der Rezeption aus nicht einzusehen. Im Fach des Zimmers 210 steckte ein Exemplar der Neuen Zürcher Zeitung. Martin versicherte sich durch einen kurzen Rundblick, dass er unbeobachtet war, und zog die Zeitung heraus. Alois Stoller, CO Kurhotel Walzenhausen, stand da auf der Aufklebeetikette der Zustelladresse. Martin schob die Zeitung zurück. Noch immer kein Mensch zu sehen. In der Rezeption klingelte das Telefon, die Stimme einer jungen Frau antwortete. Der Lift im Haupthaus setzte sich in Bewegung nach oben. Ein Zimmermädchen rollte einen Wagen mit frischer Frottee-Wäsche durch die Halle. Martin trat rasch von den Postfächern zurück, stellte sich vor den Lift. Alois Stoller. Klar, jetzt kannte er den Mann. Kein Wunder, war er ihm auch hier auf den ersten Blick unsympathisch gewesen. Der alte Hass kroch wieder in Martin hoch, schnürte ihm den Hals zu. Alois Stoller hatte sich mit dem Besuch im Hallenbad so tüchtig Appetit geholt, dass er sich beim Frühstück den Bauch für den ganzen Tag vollschlagen konnte. Als er sich an der Theke, welche das Personal bereits abzuräumen begann, zum dritten Mal Orangensaft einschenkte, kam eilig die hübsche, dunkelhaarige Frau herein, die er beim Abendessen vom Vorabend heimlich mit Wohlgefallen gemustert hatte. Sie war mit dem Joggertyp am Tisch gesessen, der ihn in der Garderobe angerempelt hatte. Nun suchte sie sich allein einen Tisch, auf dem noch ein unbenutztes Gedeck stand. Sollte Stoller sie an seinen Tisch einladen? Als sie sich umdrehte, fiel es Stoller wie Schuppen von den Augen. Das Ehepaar mit dem Eigenmietwert. Der Sportler, ihr Ehemann, hatte damals einen Bart getragen. Jetzt war Stoller klar, wieso ihn der Kerl im Bad so unverschämt angestarrt hatte. Das war der Mensch, der ihm die Karriere vermasselt hatte. Die wenigsten seiner Steuerpflichtigen hatten ihren Widerstand so weit getrieben wie dieser Streithahn, der Lehrer aus Zürich-Wollishofen. Rechthaber wie dieser waren schuld an seinen Magenschmerzen. Da brauchte ihm der Hausarzt gar keine Diät zu verschreiben. Diesem Querulanten hatte er die psychologischen Gutachten und diesen beschissenen Kuraufenthalt zu verdanken. Die Frau war nett gewesen, sie war ihm während dem Verfahren nie unangenehm aufgefallen. Sie hatte nicht einmal alle Rekurse und Einsprachen unterschrieben, mit denen der Kerl, wie hieß er doch wieder, Stoller eingedeckt hatte. Der Lehrer hatte keine Chance, das hatte er ihm gleich gesagt. Hätte er auf ihn, den Fachmann, gehört. Aber diese Intellektuellen halten sich ja immer für etwas Besseres, meinen, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wie geschwollen hatte er seine Beschwerden abgefasst, so wortreich und blumig. Dabei waren die Fakten ganz klar. Er war im Unrecht. Immerhin hatte er aufgegeben, als ihm der Spaß zu teuer wurde. Das hatte Stoller geahnt. Man kennt ja seine Pappenheimer. Die Frau des Lehrers war ohne ihren Mann und verspätet zum Frühstück erschienen. Hatten sie etwa Streit? Vielleicht sollte Stoller sie ansprechen, sie an ihre Begegnung erinnern. Ihr war er nicht böse. Bestimmt litt sie unter ihrem Stänkerer. Er könnte sie zu einem gemütlichen Spaziergang einladen. Einmal würde er sich heute schon noch an die frische Luft begeben. Die war ja kostenlos. Widerlich, wie man sich bei seiner Ankunft nach seinen Wellnesswünschen erkundigt hatte. Als sollten alle Umstehenden hören, dass er keine Massagen und ähnlichen Firlefanz gebucht hatte. Die Benutzung der Sauna war im Zimmerpreis inbegriffen. Aber Stoller fürchtete für seinen Bluthochdruck. Und die Lehrersfrau hätte es bestimmt falsch verstanden, wenn er sie in die Sauna eingeladen hätte. Jetzt sind wir bei Zita, der Lehrersfrau, die, während ihr Mann eben eifrig mit dem Mountainbike in der Gegend rumkurft, genießt sie eben lieber die Wellness und macht ein bisschen Kosmetikbehandlung. Begonnen hatte alles mit dem Kauf ihres kleinen Reihen-Einfamilienhauses vor 6 Jahren. Bereits mit der Geburt von Vicky war die gemütliche Vierzimmerwohnung, in der Zita und Martin seit Jahren gehaust hatten, eng geworden. Ein zweites Kind hatte hier schlicht keinen Platz mehr. So mussten sie diese Bleibe, deren Mietzins sehr günstig war, schweren Herzens aufgeben. Ein ähnlicher Glücksfall in Form einer größeren Wohnung war auf dem völlig ausgetrockneten Wohnungsmarkt von Zürichs nicht zu finden. Und die Stadt wollte Zita nicht verlassen. Mit einem Darlehen von Zitas Eltern und einem Vorbezug aus Martins Pensionskasse brachten sie das Eigenkapital zusammen, das sie für den Erwerb eines eigenen Häuschens benötigten, in dem Zita auch ihr Atelier unterbringen konnte. Günstig war die Liegenschaft nicht gewesen, aber günstige Häuser fand man in Zürich nie. Lange hatten sie gerechnet und überlegt, sich gefreut und gezweifelt. Ein Eigenheim ist in der Schweiz eine Investition für das ganze Leben. Nun waren sie in ihren eigenen 4 Wänden glücklich, auch wenn sie für das Wohnen beträchtlich mehr Mittel aufwenden mussten als früher. Womit Martin und Zita nie gerechnet hatten, war der Eigenmietwert. Der Eigenmietwert ist eine Spezialität des schweizerischen Steuerrechts. Der Besitzer eines Eigenheims, ob Haus oder Wohnung, muss einen fiktiven Betrag versteuern, der zu seinem Einkommen hinzugerechnet wird und der etwa der Summe entsprechen sollte, welche der Mieter eines gleichen Objektes aufzuwenden hat. Über die Berechtigung oder Ungerechtigkeit einer solchen Besteuerung streiten seit Jahrzehnten die Experten. Tatsache ist, dass nur der schweizerische Fiskus einen solchen Griff in die Taschen seiner Bürger kennt. Als Martin wenige Wochen nach dem Kauf das Formular mit der Berechnung des für ihr Häuschen gültigen Eigenmietwertes erhielt, in der nächsten Steuererklärung unter Ziffer 16.1a anzugeben, traf ihn fast der Schlag. Auch Zita wollte ihren Augen nicht trauen. Mehr als 40.000 Franken sollten sie als jährlichen Eigenmietwert einsetzen. 12 mal 3.400 Franken. Unterschrift Alois Stoller. Natürlich rief Martin gleich am nächsten Morgen in seiner 10 Uhr Pause an. Das müsse sich um ein Missverständnis handeln. Ob Stoller das Häuschen kenne. Noch blieb Martin höflich, dafür erhielt er 3 Tage später ein dickes Kuvert mit Kopien von früheren Erlassen des Zürcher Steueramtes, mit Berechnungstabellen und dem abschließenden Bescheid von Herrn Stoller, dass es mit dem berechneten Eigenmietwert schon seine Richtigkeit habe. Bitte einzusetzen unter Ziffer 16.1a in der nächsten Steuererklärung. Nun war dann Michael Kohlhaas in Martin geweckt. Jetzt stieg er auf die Barrikaden, rüstete sich zum Sturm gegen die Windmühlenflügel. Ach, hätte er es doch bleiben lassen. Es war besser gewesen, die Lehrersfrau nicht auf den Ausflug einzuladen, denn Stoller schnaufte bereits nach der ersten Steigung so heftig, dass er sich seines schlaffen Körpers geschämt hätte. Was sahen die Leute bloß in dieser Freiluftbetätigung? Wessen Lust soll dieses Wandern sein? Es regnete penetrant und der Schirm vermochte Stoller nicht vor der Nässe zu schützen, die ihm plötzliche Windstöße beinahe waagrecht entgegenbliesen. Diese rupften auch an seinem Schirm, drohten ihn umzustülpen und versuchten Stoller selbst aus dem Gleichgewicht zu bringen, das auf dem glitschigen Untergrund ohnehin schwierig zu bewahren war. Die Luft war weit weniger frisch als erwartet, denn irgendwo mottete ein Feuer, dessen Rauch sich mit dem sich langsam zwischen den Baumwipfeln bildenden Nebel mischte. Und gerade als Stoller wenigstens die ländliche Ruhe genießen wollte, quakten hinter ihm ein paar Wildenten auf einem Tümpel los. Stoller folgte missmutig den Wegweisern des Appenzeller Witzwanderweges, den ein lokaler Scherzkeks hier installiert hatte. In Abständen von einigen hundert Metern waren Schrifttafeln aufgestellt, auf denen typische Witze dieser für ihren pfiffigen Humor und trockene Schlagfertigkeit bekannten Einheimischen zu lesen waren. Sie vermochten Stoller höchstens ein mitleidiges Lächeln zu entlocken. Er studierte lieber die Angabe des jeweiligen örtlichen Gewerbebetriebes, der die Tafel gesponsert hatte. Wie viel Unkosten hatten Sie dafür wohl in Ihrer Steuererklärung geltend gemacht? Sollte er nun tatsächlich noch die zahlreichen, mit Holzbohlen gebildeten Stufen in Angriff nehmen, die auf eine die Umgebung überragende Flut zu führen schienen? Von dort oben musste man einen gewaltigen Ausblick haben, sofern der Nebel nicht dichter wurde. Eine Aussicht, die sie ihm mit dem Zimmer zur Waldseite vorenthalten hatten. Er schloss den Regenschirm, der seinen Namen und seiner Aufgabe ohnehin nicht gerecht wurde, und benützte ihn als Stock, auf den er sich bei dem mühsamen Aufstieg stützen konnte. Nun beschlug sich allerdings seine Brille sofort mit den feinen Perlen des Nieselregens, so dass er die Tritte des Witz- und Wanderweges mehr ahnte als sah. Dort oben, an der Flur, würde er umkehren. Das stand für ihn fest. Aber bis dort oben würde er es schaffen. Das hatte er sich ebenfalls fest vorgenommen. Diesen Aufstieg konnte ihm niemand verwehren. Der Weg, dessen Linie sich auf dem durchweichten Infoblatt aufgelöst hatte, war auch in Wirklichkeit nicht viel mehr als eine Rutschbahn aus Mörtel, Lehm und vollgesogener Erde. Trotz den breiten Stollenpnös schlitterte und glitt Martin mit seinem Fahrrad mehr, als dass er fuhr oder rollte. Er hatte seine ganze Geschicklichkeit und Körperbeherrschung aufzubieten, damit ihm das Gefährt nicht unter dem Hintern wegrutschte. Martin fragte sich, ob dieser Weg tatsächlich nach Walzenhausen führen würde. Vielleicht sollte er sich mal bei Zita melden, damit sie sich keine Sorgen machte. »Suche Netz«, teilte ihm das wasserdichte und stoßgeschützte Mobiltelefon mit, zu dem er nach dem Totalverlust des letzten Apparates infolge eines Wolkenbruchs gewechselt hatte. »Schön zu wissen, dass das neue Gerät auch unter solchen garstigen Wetterbedingungen funktionierte. Aber ohne Netz nützte das nun nichts.« Martin spielte mit der Gangschaltung des Mountainbikes, um die beste Radumdrehung auf diesem glitschigen Untergrund herauszufinden. Da klemmte die Übersetzung. Das hintere Rad blockierte, wischte nach rechts weg, und diesmal hatte Martin keine Chance mehr, den Sturz zu verhindern. Er verletzte sich nicht, aber seine Kleidung litt massiv. Seine Radlerhose war nun klitschnass, kalt und entsprechend frostig war auch Martins Laune. Und als er dann noch merkte, dass sich die Fahrradkette im hinteren Radkranz verfangen hatte, hatte er keine Lust mehr. Er wollte nicht mit seinen klammen Fingern an dem kalten Blech herumfummeln. Stoller stützte sich schnaufend auf das dünne Stahlgeländer, das ihn von dem Abgrund trennte. Er hatte es geschafft. Schade, dass niemand hier war, seine Leistung zu würdigen. Er war oben, auf der Flur, welche wie ein Schiffsbug aus den holprigen Abhängen und Tobel in die weite Fläche des Bodensees hinausragte. Doch, die Anstrengung hatte sich gelohnt. Die Aussicht war erstklassig, wurde durch die Nebelfetzen, die aus den Schründen hinaufstiegen, dramatisch untermalt. Im Osten drohten dicke graue Wolken, die Schnee zu verheißen schienen. Täuschte er sich oder war der Sprühregen kälter geworden? Waren das noch Tropfen oder bereits feine Schneekristalle, die sich auf seinem Mantel festsetzten? Mit beiden Händen packte er das Geländer, reckte das Kinn hoch und atmete tief durch. Hier schlich kein Rauch mehr durch die Hügel. Die Luft war prickelnd frisch, mit den Wassertröpfchen angereichert, wie Champagner mit Bläschen. Ganz weit entfernt hörte Stoller eine Kirchenglocke schlagen. Sonst war es so still, dass man glaubte, in den Himmel zu steigen. Weit unten im Tal bewegten sich die Autos auf den Straßen, ohne dass ihr Lärm bis hier heraufdrang, was sie wie ferngesteuerte Modelle erscheinen ließ. Doch dann vernahm Stoller ein mechanisches Geräusch, ein Klicken und Schleifen und Reiben. Dann auch Tritte, menschliche Schritte, matschend im nassen Grund. Und diese Geräusche kamen von hinten, nicht aus dem Tal. Er drehte sich um und sah, wie ein Mann auf ihn zukam, sein Mountainbike über den Schotterweg schiebend. Er trug einen Fahrradhelm, war hager und muskulös. Und er schaute Stoller aus kalten Augen an. Augen, deren Blick er schon gekreuzt hatte. Augen, die ihn am Morgen im Schwimmbad gemustert hatten. Das war der Stänkerer, der Lehrer mit dem Reihenhaus, der mit dem Eigenmietwertrekurs, sein Karrierekiller. Die zwei Männer starrten sich durch die Regenschleier unverwandt an. Sie hatten bisher nur einmal miteinander gesprochen und einander bald Beschimpfungen an den Kopf geworfen. Doch jeder von ihnen wusste nun klar, woher er den anderen kannte, und jeder wusste, dass der andere ihn kannte. Noch hätten sie sich, wie zwei zivilisierte Kurgäste, über das scheußliche Wetter und die eingeschränkte Aussicht unterhalten können. Aber dafür hassten sie sich zu sehr. Das führt dann eben so zum dem Titelbild. Einer stürzt über die Brüstung. Danke. Ich weiß nicht, wenn Sie Lust haben, wir haben jetzt noch ein paar Minuten, aber ich will nicht aus der zweiten Krimi-Geschichte lesen, das ist ein bisschen reizlos. Was mir noch im Herz liegt, ist eigentlich mein früherer Roman, der 2012 erschienen ist, was nichts mit Krimi zu tun hat, sondern es ist eine Liebesgeschichte im Milieu, im Filmbusiness-Milieu. Die Hauptfigur ist ein Journalist, Schweizer Filmjournalist, der sich auf dem Flug ans Filmfestival von Venedig in eine deutsche Schauspielerin verliebt. Und ich lese Ihnen einfach mal die ersten zwei Seiten vom Anfang, um zu wissen, ob es das für Sie auch reizvoll ist. Die Geschichte spielt ein bisschen weiter zurück, in der Zeit, wo Handy gerade so am Aufkommen war, aber nicht überall verfügbar, und zwar in der Nacht zum 31. August 1998, auf den Tag genau ein Jahr, nachdem Lady D in der Unterführung der Pont de l'Alma ihr Leben verloren hatte, fand André Kiefer den Tod in Venedig. 12 Monate zuvor war er dort der Liebe seines Lebens begegnet. Sie war ihm schon in der Wartehalle von Agno aufgefallen. Dabei war sie keineswegs extravagant gekleidet. Leichte hellbeige Jeans und eine weiße Bluse, darüber eine luftige, sandfarbige Leinenjacke. Vergeblich bemühte sie sich, uninteressant auszusehen. Ihr Körper hätte auch in einem Postsack die Aufmerksamkeit aller Männer erregt. Die beeindruckende Haltung der Siegerin und die selbstsicheren Gesten der Gewinner konnte sie nicht kaschieren, so unauffällig sie sich bewegte und so bescheiden sie sich benahm. Allein der Schwung, mit dem sie die kleine Espressotasse an ihre Lippen führte, wirkte gezielt und energisch. Hätte es auf diesen Lokallinien nicht bloß eine Sitzkategorie gegeben, die Frau am Tresen wäre erste Klasse geflogen. Sie war eine Klassefrau. Die dunkelbraunen langen Haare hatte sie lose mit einem weißen Band zusammengefasst. Eine große, unförmige, trotzdem teuer wirkende Tasche lag zu ihren Füßen. Die Frau lehnte an der Theke der kleinen Abflughalle und trank dort ihren Espresso, als die Grenzbeamtin André endlich von der Liste potenzieller Schmuggler, Attentäter, Terroristen und Flugzeugentführer strich und ihm seine verstrahlte und durchwühlte Ledertasche aushändigte. Wie immer hatte Andres Mini-Digitalkamera die Zöllner verwirrt, denn dieses von einem Schweizer Ingenieur entwickelte, in Japan gebaute Gerät in Westentaschengröße war zwar zum internationalen Standard bei Reportern und Journalisten geworden, aber im Heimatland seines Erfinders weitgehend unbekannt geblieben. Da das Präzisionsinstrument aus Edelstahl gefertigt und verdächtig klein war, fiel es in jedem Durchleuchtungsapparat auf wie ein Eisbär in der Sauna. Für seinen Flug von Zürich nach Venedig musste André damals in Agno die Maschine wechseln. Direkte Verbindungen gab es nicht. Die stolze Swissair flog nicht nach Venedig. In jenen Tagen bediente die lokale Fluglinie Crossair diese Strecke. André überlegte, ob er die umwerfende Erscheinung dort an der Bar vom Filmgeschäft her kannte. Das war schließlich sein Business. Redaktor für die wöchentliche Filmsendung im Schweizer Fernsehen, mit Berichten, Zusammenfassungen und Analysen von Christine Matto und André Kiefer. War er in den Jahren beim Sender berufsblind geworden? Witterte er nun hinter jedem hübschen Frätzchen, jedem markanten Profil, jeder Sonnenbrille mit Reflexgläsern den großen Hollywoodstar? Vielleicht war sie schlicht eine schöne Frau, die nicht belästigt werden wollte. Fast alle Passagiere, Frauen wie Männer, hatten in der Abflughalle von Agno mehr oder weniger versteckt und mehr oder weniger häufig die Person an der Bartheke angestarrt. Sie anzusprechen wagte niemand. Sie wirkte so entgegenkommend wie Robert De Niro, wenn er die Augenbrauen hochzieht und seine »You talking to me« Miene aufzieht. Trotzdem begegnen sie sich später und das Buch ist die Geschichte dann von Ihnen zwei.
Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.